Brigitte, hast du gesehen, ich habe das Studio ein bisschen verschönert?
Nein, ist mir nicht aufgefallen. Ah, jetzt, wo ich schaue. Es springt ins Auge. Ein komischer, gelber Kleber mit einem komischen Tier drauf.
Das ist ein Bock. Ich wollte das Studio ein bisschen verschönern und habe ein Schaffhauser Kantonswappen hier auf unser Aufnahmegerät geklebt.
Also das Fähnchen muss unbedingt stehen bleiben. Ich bin überzeugt, du wirst dich viel wohler fühlen heute, wenn du das Fähnchen kannst anschauen kannst.
Hier ist so ein Aufkleber ja harmlos, aber je nachdem, wo ich so ein Kantonswappen anklebe, mache ich mich strafbar, so wie der Mann in unserem heutigen Fall. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jolimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Ja, heute geht es um Patriotismus, ein belastetes Wort. PatriotInnen sind suspekt. Ein bisschen anders, finde ich zumindest, ist es beim Lokalpatriotismus. Der ist häufig spielerischer. Und unser heutiger Protagonist ist so ein Lokalpatriot. Wir nennen ihn heute Toni Gisler, er heisst eigentlich anders. Von wo kommt er, Brigitte?
Der Toni Gisler ist ein absolut begeisterter und überzeugter Innerschweizer. Er kommt aus dem Kanton Luzern.
So wie du ja auch.
Ja, aber ich bin ein bisschen weniger begeistert und weniger patriotisch.
Also, du bist kein Lokalpatriot.
Mich tut das immer ein bisschen befremden. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu dir finde ich Lokalpatriotismus eigentlich auch ein bisschen etwas Gefährliches, weil es hat auch so etwas Ausgrenzendes. Und wenn du dann überlegst, wieso ist jemand Lokalpatriotin oder nicht, dann kommen eigentlich immer sehr komische Gründe zum Vorschein. Und ich meine, ehrlich gesagt, wir in dieser kleinen Schweiz, was willst du da noch Lokalpatriotin sein? Ich sehe schlicht keinen Grund.
Beim Herrn Gisler war die Liebe zu der Innerschweiz ja schon sehr ausgeprägt gewesen und sie ist ihm auch zum Verhängnis geworden. Er hat sich strafbar gemacht. Aber bevor wir über das Delikt reden, wer ist er denn genau, Brigitte?
Ich habe Toni Gisler, der eben anders heisst, aber wir sagen dem jetzt Toni. Ich habe Toni als Berufskollege kennengelernt. Er ist ein Journalist, wie du und ich. Und ich habe damals, wo sich unsere Wege gekreuzt haben, erst als freie Mitarbeiterin für die Republik gearbeitet und bin dort noch bei einem juristischen Magazin gewesen. Und der Toni hat im gleichen Verlagshaus gearbeitet. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie er eines schönen Tages plötzlich vor mir am Pult gestanden ist und so ein bisschen schuldbewusst reingeschaut hat und mich gefragt hat, ja, er hätte da so eine Geschichte, ein bisschen eine komische Geschichte und er sei ja nicht wirklich stolz drauf, aber weil ich Gerichtsreporterin bin, ob er mir die eigentlich soll erzählen soll. Ob ich mal will mir anhören, was ihm da passiert ist.
Zum Glück hat er das gemacht. Sonst hätten wir auch nie davon erfahren.
Also ich bin zuerst wahrscheinlich, ich habe eher ein bisschen skeptisch reagiert, weil ich dachte, ja, es kommt jetzt da wieder raus, wieder so ein Dutzend 0815 Fall. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich mich auf das eingelassen habe und ihm gesagt habe, ja, wenn es so weit sei, soll er mir doch mal seine Geschichte erzählen. Er hat es damals noch nicht gerade wollen. Er hat doch noch zuerst wollen abwarten, wie es endet, ob es noch eine neue Schlaufe gibt. Und irgendwann ist es so weit gewesen und er hat gesagt, gut, Brigitte, wenn du willst, dann tue ich dir jetzt das erzählen und auch alle Dokumente offenlegen, die dazugehören.
Mhm. Aber du hast ihn erst in Zürich kennengelernt, in dem Fall. Ihr kennt ihn nicht von früher noch.
Nein, ich bin ja auch Innerschweizerin, nicht so eine stolze und überzeugte wie der Toni Gisler, aber wir sind uns dort nie begegnet. Wir haben uns in der Stadt Zürich kennengelernt. Beide als Zugezogene, muss man sagen. Also wir sind beide migriert, wir haben eine Binnenmigration hinter uns und sind dann wegen unserem Beruf, wegen dem Journalismus in der Stadt Zürich gelandet.
Ja, und häufig wird man ja erst in der Fremde oder wenn man eben seine Heimat verlässt, so ein bisschen zu dem Patriot, zum Lokalpatriot. Also bei mir war es auch ein bisschen so gewesen, der Schaffhauser Kleber, den habe ich mir irgendwann gepostet. Ich gebe es zu, nicht heute für die Aufnahme, den habe ich schon zuhause rumliegen gehabt. Aber erst da, wo ich dann mal von Schaffhausen weggezogen bin, für ein Zeitchen. beim Herrn Gisler war es auch so gewesen, der hat seine Herkunft betont in dem Moment, wo er eigentlich weggezogen ist.
Ja, es hat noch einen präziseren Zeitpunkt gegeben. Er hat schon seit 1,5 Jahren im Kanton Zürich gewohnt. Und dann hat er müssen seine Autonummer, Kontrollschild nennt man, glaubt das. Ich fahre kein Auto. Hätte müssen das Kontrollschild ändern. Also hätte eine Zürcher Nummer gebraucht. Und bei ihm kommt noch so als Spezialität dazu. Er hat 2 Oldtimer gefahren. So 2 riesige alte Volvo, wo wir Schwedenpanzer nennen, weil es so riesige Autos sind. Und er ist immer abwechslungsweise mit einem von diesen Oldtimer gefahren. Und für das hat er eine Wechselnummer gehabt. Und als er fest im Kanton Zürich gewohnt hat, neu, hat er halt eine Zürcher Wechselnummer gebraucht. Und dort ist ihm das zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass er mit dieser Nummer als Zürcher gelesen wird, dass er das nicht mehr verbergen kann und dass jetzt die ganze Welt, die ihn sieht, mit dem Schwedenpanzer rumfahren, mit einem Zürcher Kontrollschild, ihn für einen Zürcher haltet. Und das war für ihn unerträglich, die
als
Situation.
Zürcher gelesen? Ja, okay. Und das ist ihm sauer aufgestossen. Er hat das verhindern wollen und es hat ihn zu einem Jux verleitet. Was hat er genau gepostet?
Ja, ich glaube, das war so eine spontane Idee gewesen. Also er ist mal wieder mit einem von seinen beiden Schwedenpanzer unterwegs gewesen, hat in einem Einkaufszentrum gehalten. Das macht man wahrscheinlich so, wenn man Auto fährt. Dann geht man schnell in ein Einkaufszentrum. Und ich steht in der Auto.
Kannst du nicht posten, wenn du nicht...
Nicht in ein Einkaufszentrum und nicht mit einem Auto, ich gebe es zu. Aber jetzt schweife ich mal ab, Boas. Er ist in ein Einkaufszentrum, in eine Autozubehörabteilung und hat dort so Kleber gefunden, Wappenkleber, wo ihm aufgefallen ist, wo genau so aussehen wie die an diesen Wechselnummern. Und sie sind sogar so ein bisschen leicht geformt gewesen, so wie 3D. Und dann hat er ein Luzerner Wappen gekauft und ein Schweizer Wappen und hat die einfach mal mitgenommen. Und hat dann aber eines Tages die Idee gehabt, er könnte doch einfach sein verhasste Zürcher Wappen am Wechselschild mit dem Luzerner Wappen überkleben.
Mhm. Er macht eigentlich ein riesen Primborium daraus, aber eigentlich sehen sie auch fast gleich aus, die beiden Wappen, oder Zürich und Luzern.
Ich glaube, das ist Toni Gisler auch erst aufgefallen, als er in der Autoabteilung gestanden ist, wie ähnlich sich die beiden Wappen eigentlich auch sind. Ich habe das auch nicht gewusst. Also, als er mir das erzählt hat, habe ich als erstes im Internet nachschauen, wie die Wappen überhaupt aussehen. Und es ist verblüffend. Es sind genau die gleichen Farben.
Mhm. Eine blau
Hälfte
und weiss
vom Wappen blau, die andere Hälfte weiss. Und der einzige Unterschied ist, bei Luzern hat es einen senkrechten Strich nach oben und bei Zürich ist es so ein leicht schräger. Von oben nach oben. Mhm. Aber sonst, also da musst du sehr genau hinschauen, um den Unterschied zu sehen. Mhm. Und das hat sich auch so bewahrheitet, dass der ist, ich weiß nicht, Woche oder wahrscheinlich monatelang mit seiner Wechselnummer rumgefahren. Und kein Mensch hat gemerkt, dass das irgendwie irgendetwas mit dem Wappen nicht stimmt.
Mhm. Wenn wir übrigens beim Wappen sind, weißt du, woher das Zürcher Wappen kommt, historisch?
Keine Ahnung.
Also ich bin nachschauen und in Zürich ist die älteste Darstellung vom Wappen, also man nennt das so ein schräg geteilter Schild in Blau und Weiß. Es kommt aus dem Jahr 1389 aus dem Siegel in einer Urkunde vom Zürcher Hofgericht. Also auch da hat schon die dritte Gewalt ihre Finger im Spiel gehabt.
Ich sehe, wir sind immer noch dabei. Ich hoffe, du hast jetzt auch noch nachgeschaut, was das Luzerner Wappen auf sich hat.
Das war ein bisschen schwerer zum Rekonstruieren. Also falls es jemand weiss aus unserer Hörerschaft, dann melden Sie sich doch bitte mit Hinweis und Tipps.
Also man nimmt sachdienliche Hinweise immer gerne entgegen. Und man muss vielleicht auch noch zur Ehrrettung von Toni Gisler sagen, mit unserem Berufskollegen, er ist sogar mit einem von diesen Schwedenpanzer bei einer Kontrolle gsi, Fahrzeugkontrolle.
Das Auto vorführen.
Er hat's müssen vorführen lassen und er hat mir dann beschrieben, wie der Kontrolleur wirklich sehr pflichtbewusst ums ganze Auto rumgelaufen ist und alles ganz streng und haargenau angeschaut hat. Aber dass das falsche Kantonswappen auf dem Nummernschild klebt, das sei ihm nicht aufgefallen. Und das hat ihn richtig diebisch gefreut.
Das kann ich vorstellen.
Und das Lustige ist, dass er bei dieser Fahrzeugkontrolle hat er noch seinen kleinen Sohn dabei gehabt. Also der war damals ein Primarschüler gewesen und der Toni Giesler war zu dem Zeitpunkt so Ende 40 gewesen, Anfang 50. Und der Toni so zu seinem Sohn, hast du gesehen, was da der Papi alles machen kann, was der Papi für ein Siebensieg ist? Der Kontrolleur hat es nicht gemerkt, hey, give me five.
Also der Toni Giesler ist da fröhlich rumgefahren mit seinem modifizierten Auto, mit seinem getunten Nummernschild. Aber irgendwann ist es nicht mehr so weitergegangen. Wie ist es aufgeflogen?
Ja, er hat unglaublich Pech gehabt, muss man sagen. Eben, es hat niemand gemerkt. Es sind Polizeipatrouillen sind an ihm vorbeigefahren. Niemandem ist da aufgefallen, dass etwas nicht stimmen sollte. Aber das Problem ist, wie es eben ein Wechselnummernschild war, hätte das immer müssen bei einem Auto anmontieren und wieder abmontieren. Und dann hat er das mal wieder beim Auto Nummer 2 anmontiert und dann war eine Halterung kaputt gewesen. Und dann ist er mit dem Auto ins grenznähe Deutschland gefahren, um einkaufen und merkt
auch dort, etwas, was man vor allem mit Autos macht.
Außer in Basel, da kannst du mit dem Velo einkaufen. Aber gleich hast du mit dem Auto einkaufen in einen Grenzort. Und wo er vor dem Einkaufsladen steht, merkt er, oh nein, Mist, das Nummernschild ist weg. Und hat sofort gesehen, dass die Halterung kaputt ist, was ihm vorher nicht aufgefallen ist beim Anschrauben. Und er ist völlig verzweifelt und ist sofort, also zuerst hat er den ganzen Parkplatz abgesucht, ob das Nummernschild dort noch einmal liegt. Und dann ist er ganz langsam im Schritttempo wieder zurückgefahren und hat auf dem Weg zurück an seinen Wohnort das Nummernschild gesucht und hat es aber nie gefunden. Und dann hat er sehr pflichtbewusst der Polizei Meldung erstattet, dass sein Nummernschild verloren gegangen ist. Das muss man offenbar, ich fahre nicht Auto, aber offenbar muss man das melden. Und siehe da, irgendwie 2 Wochen später kommt er einen Telefonanruf über von der Kantonspolizei, die in Andelfingen stationiert ist.
Also Kantonspolizei Zürich?
Genau, auf der Posten Andelfingen. Und die haben ihm gesagt, ja, Herr Giesler, wir haben Ihr Nummernschild gefunden. Und er hat gemeint, du, doch geh das einfach abholen, Sache erledigt. Mhm. Und die Polizisten haben ihm aber gesagt, sie, es gibt da ein Problem. Mhm. Sie müssen mal vorbeikommen, wir müssen mit ihnen reden. Und als er vorbeigegangen ist, haben sie ihm tatsächlich um die Ohren gehauen, dass da ein Luzerner Wappen drauf klebt und nicht ein Zürcher. Und das verstoße sie gegen das Strassenverkehrsgesetz.
Sie haben es gemerkt.
Ja, die haben das Nummernschild wahrscheinlich ganz genau untersucht.
Okay. Jetzt für den Toni Giesler war das alles ein Jux, ein Scherz. Aber die Polizei hat das nicht ganz so gleich gesehen.
Der Toni Giesler hat den Eindruck gehabt, dass Polizisten noch recht haben müssen schmunzeln. Also, sie haben ihn dann bei der ersten Einvernahme, es hat dann noch eine zweite gegeben, bei der ersten Einvernahme gefragt, ja, wieso er denn das gemacht hat, wieso er da einfach ein Luzerner Wappen draufklebt. Und der Toni hat ihnen gesagt, das sei so wahrscheinlich ihre geleitete Lokalpatriotismus gewesen. Und er hat mir erzählt, die hätten sich also das Schmunzeln recht müssen verkneifen, was sie das gehört haben. Und sie hätten ihn dann auch ein bisschen beruhigt, die Polizisten. Ich glaube, die hatten noch recht Verständnis gehabt für den Jux da, von dem
jungen Mann. Die haben es ein bisschen lustig gefunden.
Ja, die haben es können nachvollziehen, so ein Heimweh Luzerner, da muss sie den Zürcher Fremden ausharren. Und sie haben ihm gesagt, ja, das wird sicher mit einer Busse erledigt. Aber, und das finde ich schon erstaunlich, es ist dann tatsächlich noch zu einer zweiten Einvernahme gekommen. Also man merkt, die Strafverfolger haben das wirklich ernst genommen. Und was auch aufgefallen ist, sie haben ganz genau wollen wissen, wo, an welchem Ort er das falsche Wappen aufgeklebt hat.
Wieso?
Wie das ist denn der Tatort gewesen. Und das hat die Zuständigkeit von der Strafverfolgungsbehörde definiert. Wenn er das Wappen zum Beispiel zu Luzern bei seinen Eltern aufgeklebt hat, wäre es ein Fall für die Luzerner Staatsanwaltschaft geworden. Und so sind die Zürcher zuständig geworden.
Also hat es im Kanton Zürich aufgeklebt?
Er hat es im Kanton Zürich aufgeklebt. Das ist übrigens auch im Nachhinein betrachtet vielleicht ein Fehler gewesen von ihm, aber es zeigt auch seinen ehrlichen Charakter, weil er hat das sofort zugegeben, dass er den Kleber auf sein Nummernschild drauf da hat. er hätte ja einfach können sagen, er hätte keine Ahnung, wer das gemacht hat. Das müsse ein Kollege sein, aus Scherz, und er hätte das gar nicht gemerkt.
Oder die Aussage verweigern, könnte ja auch, dann müsste er nicht lügen.
Genau. Aber ich denke, das hätte ihm niemand können nachweisen, ob wirklich er den Kleber aufs Schild da hat. Ausser, aber also das wäre dann wirklich übertrieben gewesen, ausser man hätte probiert, DNA-Proben zu nehmen am Luzernenkleber.
Oder den Finger abdrücken.
Oder Fingerabdrücke. Aber eigentlich hätte er die Aussage verweigern oder einfach sagen, es müsse jemand anderes gewesen sein. Also mit seiner Ehrlichkeit, ja, hat er sich schlussendlich in das Strafverfahren hinein befördert.
Also es war geständig. Was droht ihm jetzt da?
Es droht ihm eine Geldstrafe und eine Buss. Also Buss, das haben ihm ja schon ein bisschen Polizisten in Aussicht gestellt. Ich glaube, das hat er auch akzeptiert. Wo er wirklich verschrocken ist, dass sich plötzlich noch eine Staatsanwaltschaft einschaltet. Die zweite Einvernahme war nicht mehr bei der Polizei, sondern bei der Staatsanwaltschaft. Und dort war dann auch plötzlich die Rede von einer Geldstrafe. Und das ist ihm ein bisschen mulmig geworden. Und dort hat er plötzlich gemerkt, oh, da kommt etwas auf mich zu. Und was noch wichtig ist, zu wissen, ein Buß wird nicht ins Strafregister eingetragen. Aber wenn er zu einer Geldstrafe verurteilt wird, auch wenn es nur eine völlige Lappalie ist und ein Lausbubenstreich und ein Jux, dann ist er vorbestraft. Dann Hoppla. Hat er einen Eintrag im Strafregister.
Und wegen wahrlich offiziell, wie heisst das, dass der Tatbestand
verstossen hat? Also könnt alle gerne nachlesen, Strassenverkehrsgesetz, Artikel 97, Absatz 1. Und dort, ich muss schnell nachschauen, Moment, Entschuldigung, Boas. Genau, es ist Litera E und Litera F, das regelt, dass man nicht darf mit gefälschten Kontrollschildern umfahren. Und wer das macht, wird bestraft.
Also es war ein gefälschtes Kontrollschild, das überklebte Kantonswappen. Was heisst das in Zahlen? Die Buße, die Geldstrafe, was müsst ihr zahlen? Was fordert die Staatsanwaltschaft?
Es gibt einen Strafbefehl, also es ist gar nie verhandelt worden, die Sache ist nie vor Gericht gekommen und er hat es auch akzeptiert. Also er hat den Strafbefehl stehen lassen, leider muss man sagen, aber es um ihn nachher noch drauf zu reden. Also schlussendlich flattert nach der zweiten Einvernahme ein Strafbefehl bei ihm in den Briefkasten und dort steht eine Geldstrafe, eine bedingte, 10 Tagessätze an 80 Franken. Das muss er nicht zahlen, weil es bedingte ist. Er ist Ersttäter, es wird aufgeschoben. Aber dann gibt es noch einen Buß von 300 Franken, die muss er zahlen. Und eben, weil es eine Geldstrafe ist, wird es ins Strafregister eintreten. Und was auch noch dazu kommt, es ist ihm doch recht unwohl geworden irgendwann im Laufe der Zeit. Und dann hat er sich von einem Anwalt beraten lassen. Und er hat mir gesagt, dass jetzt rein die anwaltliche Beratung hat ihn natürlich auch ein paar Tausend Franken gekostet. Was auch der Grund ist, dass es nicht weiter vor Gericht gezogen hat, sondern den Strafbefehl einfach akzeptiert hat.
Weißt du, was ihn am meisten geschmerzt hat von diesen Sachen?
Ich glaube, dass er aufgeflogen ist, ehrlich gesagt. Nein, und was ihn auch, ich glaube, was ihn überrascht hat, ist, dass die Strafjustiz so mit so einer konsequent und Härte gegen so einen kleinen läppischen Fall vorgeht, wo er ja sofort zugegeben hat, was er nicht hätte müssen. Also er hat am Schluss eingesehen, das war ein Lausbubenstreich, den man nicht machen sollte, das ist nicht korrekt, aber dass es dann zwei Einvernahmen gibt und eine Geldstrafe und ich glaube, mit diesen Konsequenzen hat er nicht gerechnet. Und er hätte ja auch nicht zwingend mit dem müssen rechnen. Es hat ja Weg gegeben, das anders zu erledigen.
Mhm. Das Gericht hat es ja nie beurteilt. Du hast gesagt, er hat den Strafbefehl akzeptiert. Wieso? Wegen Geld einfach, weil es nachher noch teurer gewesen wäre.
Das Risiko war ihm zu hoch. Ich habe dann noch kurz mit dem Anwalt geredet, der Toni Gisler beraten hat. Ich habe noch seine Meinung gehört zu dem Fall. Und der Anwalt hat mir gesagt, er hätte es interessant gefunden, wenn da mal noch ein Gericht darüber wäre. Weil seiner Meinung nach der Toni Gisler mit dem Aufkleben vom Wappen den Tatbestand nicht erfüllen, also Sinn und Zweck von dem Artikel 97 Strassenverkehrsgesetz nicht erfüllen, weil es eigentlich bei dieser Norm darum geht, dass man immer einen Fahrzeuglenker identifizieren. Das ist Sinn und Zweck von dieser Regelung. Und dass man den Toni Giesler sofort identifizieren konnte, steht ja außer Frage. Also die Polizei in Andelfingen hat ihn ja sofort anrufen und hat ihn gefunden. Also darum sagt der Anwalt, ist das mindestens fraglich, ob er tatbestandsmässig gehandelt hat.
Wir können dagegen halten, die Polizei hat natürlich ein Nummernschild in der Hand gehabt und konnte drunter schauen. Wenn es einfach irgendeine Fotografie ist, eine Radarkontrolle, wäre es schwieriger gewesen, aber wahrscheinlich.
Vielleicht, ja. Aber jetzt beim konkreten Fall hat man ihn sofort gefunden. Aber ich finde, der zweite Grund, warum es nicht unbedingt haben müssen zu einer Bestrafung kommen, ist fast noch einleuchtender und wichtiger. Und zwar sagt er, der Anwalt, es gibt im Schweizerischen Strafgesetzbuch auch noch einen Artikel 52, der sagt, wenn es ein kleiner Fall ist, wo, ja, wo es auch kein öffentliches Interesse an einer Bestrafung gibt, dann können wir ein Strafverfahren einstellen. Mhm. Und für den Anwalt ist das jetzt genau so ein Fall gewesen, wo man gefunden hat, also Toni Giesler hat es eingesehen, dass das ein Blödsinn war, er will das nie mehr machen, es hat niemand wirklich Schaden genommen. Ja. Also könnte man es auch einfach sein lassen. Und das hat dann doch die Staatsanwaltschaft anders gesehen, hat den Strafbefehl ausgesprochen und bei dem ist es am Schluss geblieben, weil es der Toni Giesler aus Angst vor noch mehr Unkosten hat so stehen lassen. Also er ist dann ja, verurteilt worden, der Strafbefehl ist rechtskräftig worden. Was vielleicht auch noch ein bisschen tröstend ist, der Eintrag im Strafregister, der wird nach 2 Jahren gelöscht.
Und das Ganze war schon November 2018 gewesen. Das heisst, heute ist der Toni Giesler nicht mehr vorbestraft.
Nein, heute steht er wieder mit blütenreinen Westen da. Aber da dürfen wir uns auch keine Illusionen machen. Das heisst, den Eintrag sieht man nicht mehr, wenn so private, sagt man, wollen einen Strafregisterauszug sehen. Also wenn man zum Beispiel bei einer Jobsuche oder, ich weiß nicht, bei Wohnungssuche muss man das hoffentlich noch nicht einreichen. Aber wenn jetzt irgendeine Behörde aus irgendeinem Grund das will sehen, dann ist er blank. Aber wenn jetzt Toni Giesler in ein neues Strafverfahren verwickelt wird, ich höre das immer im Gerichtssaal, da heisst es immer, sie haben eine gelöschte Vorstrafe. Also, das ist ein bisschen ein Witz. Also, mit dem tut man dann wieder betonen, ja, sie sind schon mal da ein bisschen in etwas verwickelt gewesen.
Es ist noch nicht ganz vergessen. Aber immerhin gelöscht und um das wird der Toni sicher froh sein.
Und er wird ziemlich sicher sein Heimweh nach Luzern anders ausleben seit dieser Erfahrung.
Danke vielmals fürs Erzählen von dem Fall, Brigitte. Übrigens, mich nimmt es noch Wunder, wie viele LokalpatriotInnen wir in unserer Hörerschaft haben. Also schreiben Sie uns doch, von wo aus, dass Sie den Podcast hören. Und noch weitere Angaben. Wir haben eine kleine Umfrage. Den Link finden Sie im Episodenbeschreib. Und falls Sie uns einen lokalpatriotischen Kleber möchten schicken für unsere Studiodekoration, die Adresse, die finden Sie auch im Episodenbeschreib. Das ist die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie ihn, schreiben Sie unsere Bewertung. Danke vielmals. Mein Name ist Boas Roux. Mich freut es, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.